Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Frohes neues Jahr, hallo und herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf. Das hier ist der Podcast von Merian, dem Reisemagazin. Und hier gehen wir alle 2 bis 4 Wochen mit euch zusammen, normalerweise auf Kopfreise in eine Stadt oder eine Region. Das machen wir heute anders. Wir machen eine Kopfweltreise mit euch. Zu Beginn des Jahres 2025 kriegt ihr jede Menge Reiseinspiration. Wir fahren mit euch zu unseren Reisefavoriten für das neue Jahr. Mein Name ist Silvia Tiburski und auch auf diese Weltreise gehe ich mit.
Tinker Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian. Wir sind ja mitten in der Jahreszeit der guten Vorsätze und die meisten davon sind spätestens Mitte Februar, würde ich sagen, verblasst. Nicht so die Reisevorsätze, die nehmen dann erst so langsam richtig Form an.
Ich finde, das ist auch so das Schöne an diesen Reisevorsätzen, dass man gerade nicht immer alles schaffen muss. Man ist am Ende des Jahres nicht deprimiert, weil man sie nicht erreicht hat, sondern mehr so cool, das habe ich noch nicht gemacht, das kann ich noch machen, ich habe noch was vor. So.
Ja, ich bin bei allen Vorhaben immer ein bisschen unrealistisch. Nehme mir also gerne immer ein bisschen zu viel vor. Und gerade bei Reisevorhaben ist das so. Wir haben in der Redaktion ja aber auch ständig so tolle Bilder und tolle Geschichten vor uns. Und eigentlich denke ich immer, oh, super, fahre ich auch mal hin. Traumziele für 2025 steht auf dem Cover unserer aktuellen Ausgabe. Und ein paar davon plus ein paar persönliche Favoriten stellen wir euch in der kommenden guten halben Stunde vor.
Du schreibst vorne im Editorial, im Heft, dass du selbst ja auch diverse Reisen dir versprochen hast. Südaustralien zum Beispiel, da waren wir in der letzten Folge. Ich komme da übrigens mit. Aber auch der Tegernsee, Chemnitz, Jerewan, die Hauptstadt von Armenien und Sarajevo. Also welche davon, habe ich mich jetzt gefragt, hast du dir denn jetzt am festesten versprochen?
Sarajevo.
Davon sprichst du tatsächlich schon sehr lange. Und du hast mir auch mal erzählt, dass du das Thema im Laufe deines Journalistenlebens schon diversen Redaktionen angeboten hast, um da nochmal hinfahren zu können. Denn da warst du ja schon mal.
Ja, und immer wurde ich dann so angeguckt, als ob ich komplett lebensmüde bin und als ob diese Stadt nach wie vor ein Kriegsschauplatz ist. Das war sie, ja, und das ist noch sehr, sehr deutlich verankert offensichtlich, so im kollektiven Gedächtnis. Und sie war das wie so viele andere Städte aber auch. Und sie ist seit 30 Jahren kein Kriegsschauplatz mehr. Seit 1995 ist diese jahrelange Belagerung und ist auch der Bosnienkrieg zu Ende.
Lass uns mal ganz kurz zurückspulen, um Sarajevo und auch seine Geschichte nochmal einzuordnen. Also die Stadt liegt in einer bergigen Region im Südosten von Bosnien und Herzegowina und ist die Hauptstadt des Landes. Die galt im damaligen Jugoslawien so als Musterbeispiel für das Miteinander verschiedenster Religionen und Kulturen. Es gibt muslimische Bosnier, serbische Bosnier, die meisten davon sind orthodoxen Glaubens. Es gibt katholisch geprägte kroatische Bosnier. Und Frühjahr 1992, während des Bosnienkriegs, wurde diese Stadt für fast 4 Jahre durch serbische Truppen belagert. Und 11.000 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Und du hast ja so eine persönliche Verbindung zu der Stadt, denn du warst da unter anderem als Wahlbeobachterin für die OSZE.
Das war 1998. Da war der Krieg tatsächlich noch nicht so lange vorbei. Ich war in einer Wahlstation in der Altstadt von Sarajevo. Und unser Hotel hatten wir aber in Ilica, das ist nah am Flughafen am anderen Ende der Stadt. Die liegt in so einem langgezogenen Tal. Und schon damals bin ich also oft einmal quer durch die Stadt gefahren. Ich hatte damals einen Fahrer, aber da gibt es auch eine uralte, quietschende Straßenbahn. Es ist übrigens eine der ältesten Europas. Sarajevo gehörte Ende des 19. Jahrhunderts zu Österreich-Ungarn. Und die Bahn hier, die wurde noch vor der in Wien elektrifiziert. Es ist unglaublich, du steigst da ein und dann macht wirklich so, also es quietscht wirklich sehr laut.
Ein fahrendes Museum.
Also es ist bestimmt nicht mehr die von damals, aber sie ist auch jetzt sehr alt. Man hört das. Und wenn du dann da losfährst, ist das, finde ich, auf eine Art ganz großes Architekturkino. Also wenn wir da von dieser Flughafenecke kommen, dann kommen erst so die Hochhausblöcke, dann kommt der Beton der Tito-Zeit, wirklich also ordentlich Wumms dahinter. Dann kommt so die K&K-Zeit, auch Häuser im Jugendstil und schließlich dann so der osmanische Einschlag mit Gassen und Moscheen und einem richtigen Basar. Und Ich mag ja Städte, die Brüche haben, besonders gern. Und hier hast du so ganz viele davon. Und du kannst die Geschichte auch so toll ablesen. Und das Ganze wird dann gerahmt von Silvia, was für dich?
Ja.
Echt tollen Wanderbergen.
Ja, so richtig hohe, auch bis 2000 Meter, glaube ich, ne?
Ja, ja, also die sind nicht unmittelbar an der Stadt, ja, aber in der Nähe. Und schon damals, als ich dort als Wahlbeobachterin war, war wieder ganz viel Leben in der Stadt. Also du hast so richtig gemerkt, das kommt jetzt hier zurück, die Stadt lebt auf. Auch wenn es natürlich noch deutlich sichtbare und spürbare Wunden gab. Ich bin dann ein paar Mal wiedergekommen, weil ich die Stadt absolut einmalig finde und weil sie mich auf eine ganz besondere Art anrührt. Und das letzte Mal war vor mehr als 10 Jahren mit einer Freundin. Die wollte, dass ich ihr mal diese Stadt zeige. Und wir waren vorher in Kroatien und sind dann darüber gefahren. Und auf der Reise und auch davor habe ich so nach und nach gesehen, dass wirklich sehr, sehr viele dieser deutlich sichtbaren Wunden geschlossen wurden. Es ist sehr viel repariert und neu gebaut worden. Also du siehst wirklich wenige Schäden inzwischen. Und vor allem aber, wie wahnsinnig diese Stadt wieder aufgelebt ist. Es gibt auch durchaus, wie gesagt, es ist ja jetzt auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal da war, deswegen will ich auch unbedingt dieses Jahr wieder hin. Aber schon damals merkt man, okay, es sind jetzt durchaus einige Touristen da, aber natürlich kein Vergleich mit den Küstenstädten. Also Dubrovnik zum Beispiel, das ja so eine totale Perle ist, wo auch ganz viele Kreuzfahrtschiffe halten und wo du eben in der Nähe auch Strände hast. Oder Split, Sarajevo ist noch nicht annähernd so voll.
Das klingt attraktiv. Und ist deiner Freundin dann auch so das Herz aufgegangen, so wie dir?
Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob genau so, aber ich habe schon auch echt einiges aufgefahren. Also wir haben in einem Hotel gewohnt, das heißt Hotel Hecco Deluxe und ist so in dem, es ist nicht wirklich ein Hochhaus, aber es galt so als das erste Hochhaus der Stadt und man wohnt so ein bisschen erhöht und kann total toll über diese Altstadt, über diese zentrale Meile dieser Altstadt gucken. Und dann waren wir zum Beispiel an einem Ort, der ist sehr besonders, der heißt Kino Bosna. Ist wirklich ein altes Kino und aus dem ist nach dem Ende des Krieges eine Kneipe geworden. Und da kommen schon seit vielen Jahren, ich habe auch extra noch mal geguckt, es scheint es wirklich noch zu geben, ältere Herren, junge Leute zusammen und gerade diese älteren Leute, die fangen dann an, live zu spielen irgendwann. Das hat so eine ganz eigene Dramaturgie dort. Als wir dort waren, wurde auch noch sehr viel geraucht. Also wir waren dann zwischen so Rauchschwaden, es gab günstiges Bier und es wurde einfach aus voller Kehle, vielen Kehlen gesungen. Also so ein Ort, um schlicht und einfach das Leben zu feiern. Und sowas habe ich lange nicht erlebt. Man trinkt da unter anderem das Sarajevsko aus der lokalen Brauerei, der Sarajevska Pivara, die übrigens im Krieg auch eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat, unter anderem als Wasserquelle, also während der Belagerung. Die kann man auch besichtigen und man kann dort auch echt ganz gut essen. Und dann gibt es einen absoluten Muss-Ort, das Gelbe Vor. Das liegt so oberhalb am einen Ende der Stadt. Und wenn man da zum Sonnenuntergang hochgeht, dann blickst du so über die ganze Stadt. Du hast direkt die Altstadt, also den osmanischen Teil, so unter dir liegen. Du guckst auch, das muss man dazu sagen, auf diese riesigen Friedhöfe, die während des Krieges entstanden sind und sich dann so die Berge hochziehen.
Die sind dann so außerhalb?
Nee, es ist tatsächlich, die sind schon deutlich sichtbar. Mhm. Also das ist wirklich am Rande der Stadt oder in der Stadt. Und das ist auch was, was ich an dieser Stadt so mag. Sie blendet gefühlt nichts aus. Also sie lebt mit ihrer Versehrtheit und sie hat aber diesen Kulturenmix, der auch noch sehr, sehr stark ist.
Was dieser Krieg ja so ein bisschen überlagert ist, Sarajevo war ja davor für was ganz anderes berühmt, nämlich für die Olympischen Winterspiele 1984. Ich glaube, ich habe diesen Namen Sarajevo wahrscheinlich damals auch so zum ersten Mal wahrgenommen.
Ich auch.
Ja, da gab es im Fernsehen, also ich war damals 8, da gab es diesen Hund, der dann immer so laut, ich mache das jetzt nicht nach, Sarajevo gesungen hat.
Sarajevo.
Sehr gut. Also der sah so ein bisschen aus wie der Kojote aus diesen Roadrunner-Cartoons der Bugs Bunny Show. Und dem sind auch immer solche Missgeschicke passiert, wie diesem Kojoten, nur eben irgendwie auf Skiern.
Silvia, das war Wutschko.
Wutschko.
Und Wutschko heißt Wölfchen, sprich, es war kein Hund.
Und auch kein Kojote.
Nee. Und den findest du immer noch tatsächlich in vielen Souvenirshops. Also es gibt immer noch einen großen Stolz irgendwie auf diese okay. Olympischen Spiele.
Wow, 40 Jahre danach. Ich glaube, es weiß keiner mehr, wie das Maskottchen der Fußball-EM letztes Jahr hieß. Albert. Also möchtest du noch irgendwas loswerden jetzt, um unsere Hörerinnen und Hörer zu überzeugen, mal nach Sarajevo, wobei ich fand das schon sehr überzeugend gerade, zu fahren?
Also die Anreise ist tatsächlich total schnell und unkompliziert. Es gibt Direktflüge ab Frankfurt, habe ich gecheckt, oder man fliegt über Wien, so habe ich das immer gemacht. Da gibt es mehrmals täglich Flüge, also man ist wirklich schnell da. Oder wenn ihr zum Beispiel in Split seid, sind das von dort rund 4 Stunden mit dem Auto. Also wir wurden angeguckt wie ein Auto, als wir gesagt haben, wir wollen den Wagen in Sarajevo abgeben.
Geht das? Also geht, oder?
Also man hat uns dann gesagt, das würde nicht gehen. Dann habe ich gesagt, ich habe es aber genauso gebucht, das muss gehen. Und dann hat man uns ziehen lassen. Und wir mussten dann erstmal suchen, dass wir jemanden finden, bei dem wir dieses Auto wieder abgeben können. Aber es hat funktioniert.
Okay.
Vielleicht funktioniert es inzwischen besser. Genau, und unterwegs kann man zum Beispiel noch die Stadt Mostar ansehen. Das haben wir auch gemacht, auch das lohnt sich ja sehr. Dann ist es wirklich eine ganz tolle Kombi aus Stadt und Natur. Also diese Berge, das habe ich tatsächlich bisher nie gemacht, aber es gibt da tolle geführte Touren inzwischen. Aus damaliger Sicht, ich weiß nicht, wie das heute ist, würde ich auf jeden Fall sagen, lieber geführt, weil da mussten erstmal Minen geräumt werden und man muss natürlich wissen, wo man dann laufen kann. Aber ich glaube, inzwischen ist das wieder alles relativ safe und man kann zum Beispiel auch Skifahren gehen in der Gegend, also siehe Olympische Spiele. Und du hast Kirchen, du hast Moscheen, du hast eine tolle alte Synagoge, also Einflüsse aus allen Himmelsrichtungen, auch in der Küche. Also
klingt total interessant. Also ja. Mich hast du, ich bin dabei bei deinem nächsten Städtetrip nach Sarajevo.
Sehr gerne, Silvia. Und wie gesagt, das ist eine Reise, die ich mir selber ganz fest versprochen habe und ich verspreche hier mit allen Hörerinnen und Hörern, ihr werdet im Merian bald davon mehr lesen.
Und ich habe dir was mitgebracht gegen dein
Sarajevo. Also das ist tatsächlich, es gibt auch in Sarajevo einen legendären Laden, der hat 2 Filialen und ich glaube die Varianz der Speisen dort ist, ob du 3, 5 oder 10 Cevapcici isst.
Also ich war, um das jetzt mal kurz zu erklären, in einem Feinkostladen in Hamburg mit bosnischen Spezialitäten, aber auch kroatischen und serbischen. Und ich war bei Herrn Jovanovic, dem Besitzer dieses Ladens, ein sehr netter Mensch.
Ich beschreibe mal kurz, was sie tut. Sie gießt aus einer Thermoskanne Kaffee in eine klassische Mokka-Kanne, richtig?
Genau, die habe ich mir gestern noch hinterm Hauptbahnhof in so einem kleinen Kramsladen gekauft.
Silvia scheut keine Mühen für
diesen
Podcast.
Nein, auf keinen Fall.
Ich ziehe die jetzt mal zu mir an. Die hat so einen Henkel.
So ein Stab.
So ein Stab, ja, genau.
Und das ist ja eine Art von Kaffee. Da machst du das Pulver rein und lässt es drin, ne?
Also genau, das setzt sich dann.
Und Herr Jovanovic sagt, das kann man jetzt, weil es aus der Thermoskanne kommt, nicht mehr sehen. Also es ist ganz wichtig, dass da viel Schaum drauf ist, weil das zeigt, dass du als Gastgeber deinem Gast was bietest.
Ich bin sehr gerührt, Silvia, weil wenn ich da jetzt dran rieche, ist es tatsächlich, also so Gerüche können einen ja in eine Gegend zurückholen. Und ich habe dort immer sehr viel Kaffee getrunken, weil den kriegt man immer angeboten. Und er riecht genauso.
Das ist toll.
Das ist sehr schön. Oh, und er schmeckt auch total. Also er schmeckt wirklich gut.
Kipp mir jetzt auch mal was
rein. So, genau. Silvia trinkt mit mir Kaffee. Wunderbar.
Aber leider
vielen,
kein Schaum.
Vielen, vielen Dank dafür. Ohne Schaum, aber ich fühle mich trotzdem sehr willkommen.
Sehr gut.
Und jetzt, weil ich weiß, es ist an der Zeit, lösen wir uns mal von Sarajevo. Mhm. Wir kommen ja bald wieder und reisen weiter. Wir waren ja jetzt schon so halb so ein bisschen in der Natur. Die liegt dir ja immer sehr am Herzen, also überlasse ich dir jetzt, wo wir als nächstes hinreisen.
Ich würde sagen, wenn wir denn hier schon auf dem Balkan sind, dann fahren wir noch ein kleines Stück nach Norden, nach Slowenien. Das ist so eine meiner Lieblingsecken, weil die so alles kombiniert irgendwie.
Ja, sehr gern. Das ist wirklich ein kleines Wunderland. Fläche ein bisschen kleiner als Hessen, Einwohner ein bisschen mehr als 2 Millionen. Tolle Berge, ein Hauch schöne Küste, Seen, Flüsse. Alles da, los geht's.
Genau. Slowenien ist einfach ideal, finde ich. Du musst nicht mal fliegen. Du kannst eben über Österreich mit dem Zug anreisen. Das wollten wir letztes Jahr auch machen, vorletztes Jahr. Dann wurde uns leider die Zugverbindung gestrichen und wir sind leider dann doch geflogen. Aber es geht. Und du hast eine super schöne Hauptstadt, Ljubljana. Eine Landschaft drumherum mit knallblauen Flüssen und Seen. Ein ganz kleines bisschen Meer und Berge. Genauer gesagt die Julischen Alpen. Und ich mag ja eigentlich lieber Urlaub am Meer, aber das hier so mit diesen Bergen hat mir auch super gut gefallen. Das ist ja wie so ein steinernes Meer, wenn du dann da oben bist und hast diese bombastischen Gipfel da um dich herum. wie so Wellen aus Stein. Der höchste Gipfel in Slowenien ist der Triglav. Der ist fast 3000 Meter hoch und gar nicht weit weg davon ist ein Berg namens Vogel. Schreibt sich wie Vogel. Und da sind wir mit so einer steilen Seilbahn raufgefahren. Da gibt es auch lustigerweise einen Aufzug oder eine Gondel für Schafe. Und du kannst da richtig schön wandern. Und unten zu Füßen dieses Berges kannst du auch schwimmen im Bohinsee, der ziemlich kalt sein kann, aber der ist eben auch sehr klar und sehr schön.
Ein Aufzug für Schafe? Bitte genaue Infos in die Shownotes. Ja. Ich möchte da mal mich reinmogeln. Du weißt ja, das sind somit meine liebsten Tiere. Ich muss gestehen, ich habe Slowenien bisher immer eher nur so en passant kennengelernt, ne, auf dem Weg nach Kroatien und Bosnien. Möchte aber schon lange unbedingt mal ausführlich hin und mich vorher unter anderem bei Anna Roche, also Anna Roche spricht man es aus, anmelden. Sie gilt als eine der besten Köchinnen der Welt und die sitzt da auch irgendwo in den Julischen Bergen. Mich reizen an dem Land auch eher die Berge. Die Küste Sloweniens ist ja wirklich eine der kürzesten in Europa übrigens. Sie beginnt im Norden in Muggia bei Triest und endet dann um die 46 Kilometer später schon wieder auf der Halbinsel Istrien.
Ja, aber immerhin mehr als doppelt so lang wie die Küste Bosniens.
Ja, gut. Die hat nämlich 10 Kilometer.
20 oder so, ja. Und genau, diese kleine Küste ist aber wirklich, wirklich schön. Ich empfehle, ein paar Tage in Piran zu bleiben. Das ist auf der Halbinsel Istrien. Und zwar auch schon kein wirklicher Geheimtipp mehr und auch nicht gerade leer, so im Juli, August. Aber es ist einfach wunderschön. Ein kleines, nettes, mittelalterliches Städtchen mit Badestränden vor der Tür. Es sind allerdings Kiesstrände, also man sollte da immer Badeschuhe dabei haben, wie auch in Kroatien. Und in der Mitte von Piran liegt so ein kleiner Platz, auf dem im Sommer dann Ballett aufgeführt wird oder auch Klassikkonzerte gespielt werden. Es kommt nämlich ein berühmter barocker Violinist aus Piran, der heißt Giuseppe Tartini. Und sein bekanntestes Werk hat den schönen Namen Teufelstriller-Sonate. Wenn man dann da so an so einem lauen Sommerabend auf diesem Platz sitzt und der Musik lauscht, das ist schon sehr, sehr schön.
Teufelstriller-Sonate, was für ein super Titel.
Und wenn man dann Lust hat, kann man von Piran gleich über die Grenze in den kroatischen Teil von Istrien fahren.
Genau, das ist der weitaus größere Teil von Istrien. Istrien hatten wir im Merian auch schon öfter als Thema. Ich möchte aber auch noch auf die Bucht direkt südlich davon hinweisen. Die Kvarnerbucht. Da habe ich einen guten Teil meiner Kindheitssommerferien verbracht.
Ach, daher die Balkanprägung.
Frühe Balkanprägung. Vor allem auf der Insel Sres. Weitere Inseln dort sind Krk, Rab und Lošinj. Und gerade auf Lošinj sind in den letzten Jahren ein paar wahnsinnig tolle Hotels entstanden. Also auch die Ecke wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
Jetzt haben wir die Ostseite der Adria sehr ausführlich bereist. Unsere Montenegro-Folge übrigens ist auch noch nicht lange her. Und jetzt waren wir mal eben in Bosnien, Slowenien und Kroatien. Aber, Tinka, ich habe ja noch so eine Naturschönheit auf meiner 25-Reiseliste. Und die liegt ganz woanders, nämlich Island.
Oh Mann, Silvia, jetzt bohrst du aber tief in einer Wunde.
Ich weiß, das ist ein bisschen gemein. Erzähl doch nochmal für alle, warum das für dich so ein Thema ist.
Ich mach's kurz. Ich wollte 2011 hin, damals noch als Reporterin für ein anderes Magazin und stand mit gepacktem Rucksack, Fotografin, vollem Equipment und gebuchter Route am Frankfurter Flughafen, als ein Vulkan ausbrach. Der Grimsvötn.
Sowas soll ja vorkommen.
Soll vorkommen. Ja, es war ein Jahr nach diesem Mega-Ausbruch von dem Eyjafjallajökull. So sind wir dann umgekehrt. Dann sollte ich für Merian hin, musste die Geschichte aber aus Termingründen an einen Kollegen geben. Und dann sollte ich vor einem Jahr wieder für Merian hin. Wieder war der Koffer gepackt, ich war noch zu Hause, aber voller Vorfreude. Und was passierte?
Ein Vulkan.
Ein Vulkanausbruch, ja, war ja wieder so ein großer Vulkanausbruch. Diesmal plus Fluglotsenstreik. Und seitdem rate ich jedem davon ab, mich auf einer Islandreise einzuplanen, weil die Vulkane mich offensichtlich auf dem Kieker haben.
Vielleicht musst du es einfach mal privat machen. Vielleicht ist das so die Zauberformel. Ja, ich möchte gerne mit meiner Familie hin und mich da mit meiner Freundin Sarah treffen. Eine Amerikanerin, die wohnt in Iowa. Und das ist ja so mehr oder weniger nicht ganz, aber fast in der Mitte. Also für beide irgendwie ganz gut erreichbar, Island. Und wir waren da auch schon beide unabhängig voneinander. Und ich fand es aber so unglaublich schön, diese Flechten und Moose, die da so auf Lavafeldern wachsen, in 1000 unterschiedlichen Grüntönen. Du hast Wasserfälle, heiße Quellen und sogar so Straßengräben, aus denen da so der heiße Dampf raussteigt. Naja, und dann natürlich deine Schafe, jede Menge davon, Papageientaucher, die ich ja toll finde und auch natürlich Islandpferde.
Du solltest echt bald hin. Island ist nämlich zurzeit einer der absoluten Bucketlisten-Könige, sprich ihr werdet nicht allein sein.
Ja.
Du brauchst ein paar echt gute Tipps, wo man noch ruhige Ecken findet.
Die habe ich von Michael Politzer. Das ist der Fotograf, der in Merian eine Fotokolumne hat.
Ja, da war auch schon eine sehr grandiose Aufnahme aus Island dabei.
Genau. Und hier kommen seine Tipps.
Also Island ist wirklich eine tolle Insel und ich kenne auch keinen Ort, wo man in 3 Stunden von Mitteleuropa hinfliegen kann, der wirklich so komplett anders ist und so tolle andere Landschaften hat, die man sonst irgendwie überhaupt nicht findet. Bisschen bereut habe ich es, dass ich es mir so spät angeguckt habe. Ich bin erst 2015 das erste Mal da gewesen und habe aber viele Jahre immer wieder drüber nachgedacht und immer gedacht, ach, das kannst du auch noch machen, wenn du älter bist und so weiter. Und 2015 ging das gerade so ein bisschen los mit dem, ich will es jetzt nicht Massentourismus sagen, aber es hat schon diese Züge. Aber wenn man ein bisschen Zeit hat und vielleicht einmal um die Insel fährt, dann kann man immer noch schöne Ecken erleben, die ruhig sind, die noch ursprünglich sind. Und je mehr man auch ins Hochland fährt, das aber meistens erst so ab Juni, Juli wieder zugänglich ist, weil davor sind die Straßen alle gesperrt aufgrund von Schnee und Eis. Aber irgendwann so ab Juni, Juli geht es dann wieder los. Und wenn man sich das angucken will, da ist auch noch relativ wenig los. Liebe Grüße.
Silvia, wir müssen jetzt mal über Kultur sprechen.
Unbedingt. Und 2025 über Kultur sprechen heißt, wir müssen über Chemnitz sprechen. Das ist nämlich die europäische Kulturhauptstadt 2025.
Genau. Fairerweise ergänzen wir auch die italienisch-slowenische, da sind wir wieder Doppelstadt, Gorica Nova Gorica, trägt kommendes Jahr diesen Titel. Dazu mehr im Heft. Hier konzentrieren wir uns jetzt aber mal auf Chemnitz, auch große Geschichte im aktuellen Heft mit vielen Tipps. Warst du mal dort?
Nicht ganz. Also auf meiner großen Sachsen-Tour bin ich so immer dran vorbeigefahren. Aber ich möchte jetzt da auch nochmal unbedingt hin. Spätestens, nachdem ich in Zwickau ja mein Herz für den Maler Max Pechstein entdeckt habe. Die haben da ein großes Museum mit seinen Werken, was jetzt gerade renoviert wird. Aber er ist auch in Chemnitz ganz gut vertreten, in den Kunstsammlungen Chemnitz. Und jetzt, wo wir diese große Chemnitz-Reportage in Merian haben, die möchte ich da unbedingt hin, weil da auch noch so viel mehr ist als Pechstein.
Ich war auch nur einmal in Chemnitz und das ist ewig her. Und ich war auch absolut geflasht von den Fotos zu dieser Reportage. Also wirklich, das sieht so cool aus und so überraschend und immer wieder anders und im Werden. Fangen wir doch mal am Besucherzentrum der Kulturhauptstadt an, in der Hartmann-Fabrik. Da finden auch Events statt und diese alte Fabrik liegt am Ufer der Chemnitz. Das ist der Fluss durch Chemnitz.
Ich finde ja so alte Industriestandorte immer total interessant. Die sehen oft spektakulär aus, auf so eine raue Art. Was wurde da eigentlich früher gebaut?
Lokomotiven. Der Namensgeber Richard Hartmann galt als der Lokomotivenkönig von Chemnitz. Die Stadt wurde übrigens im 19. Jahrhundert auch sächsisches Manchester genannt. Mhm. Manchester haben wir übrigens auch auf dem Schirm fürs nächste Jahr. Die waren ein richtiges Schwergewicht unter den Industriemetropolen. Und jetzt hast du da solche Gelände, wo ganz viel Neues wachsen kann. Im ganzen Stadtgebiet gibt es im Rahmen von Chemnitz 2025 30 Orte, die sie Interventionsflächen nennen. Baustellen, alte Industrieanlagen oder Depots, der Garage. Campus zum Beispiel. Das ist ein ehemaliges Straßenbahndepot. Was da entsteht, das können alle mitgestalten. Also renommierte Architekten bringen ihre Ideen ein, aber auch Menschen aus der Nachbarschaft.
Und was kann man da noch so sehen, also abgesehen von dieser umgewidmeten Lokomotivenfabrik?
Wirklich viel. Das Motto von Chemnitz 2025 ist See the Unseen. Also das Versprechen, auf ganz viel Unerwartetes, Ungesehenes zu treffen. Ich dachte erst, da muss ich mal ein Wochenende hin. Dann, als ich die Reportage gelesen habe, okay, eher langes Wochenende. Und wer dann noch dem Purple Path folgt, es könnte ein sehr langes, sehr, sehr langes Chemnitz-Wochenende werden. Weil dieser Pfad ist ein Kunst- und Skulpturenweg und der führt in die Region zu 38 Orten und Landschaften, also Lößnitz, Hainichen, Freiberg und so fort. Es sind Künstler aus der Region dabei, aber auch zum Beispiel Jeppe Hein oder Tony Craig.
Was haben wir denn noch in unserer Reisen 2025 Wundertüte?
Ich schalte hiermit zu einer Stadt, die ich kürzlich endlich kennengelernt habe und die dadurch für mich so eine meiner persönlichen Kulturhauptstädte wurde und die 2025 gleich drei Anlässe mindestens für einen Besuch bietet, Basel.
Basel. Da verbinde ich Kunst mit. Da tauchen wir jetzt wahrscheinlich ganz tief in das Thema Kunst und Malerei ein.
Auch, aber erstmal Musik. Am 17. Mai findet in Basel das Finale des 69. Eurovision Song Contest statt, kurz ESC. Und vorher schon die Vorrunden, begleitet natürlich vom ausschweifenden Partyprogramm.
Das hatte ich jetzt fast vergessen, dabei bin ich eigentlich ein ziemlicher ESC-Fan.
Ehrlich?
Ja, ich gucke das jedes Jahr. Aber darf das denn jetzt stattfinden? Irgendwie war da doch was mit irgendwie einer Volksabstimmung dagegen.
Ja, die Eidgenössisch-Demokratische Union, das ist eine kleine Splitterpartei, wollte verhindern, dass da Millionen reinfließen. Das kostet natürlich auch alles, was dieses Programm. Man sprach von Sicherheitsrisiko, Imageverlust, satanistischen Botschaften.
Satanistischen Botschaften?
Ja, also es gibt da, genau, Leute, die ihn lieben und Leute, die ihn offensichtlich verteufeln, den ESC. Aber zwei Drittel oder gut zwei Drittel der Basler haben für die große bunte Party gestimmt. Alles in allem war, glaube ich, diese Volksabstimmung, mein Eindruck, eher eine ganz gute Werbung. Sie hat nochmal Aufmerksamkeit gebracht. Und ja, jetzt kann es also losgehen.
Klingt nach einem großen Spaß.
Mhm.
Was bietet Basel denn denjenigen, die vielleicht nicht ganz so auf den Eurovision Song Contest stehen? Hast du da noch ein paar Tipps?
Ja, ganz viele. Also ich habe ja gesagt, mindestens drei Anlässe. Der zweite Anlass, um jedes Jahr Basel zu besuchen, ist vom 19. bis zum 22. Juni findet die Art Basel statt. Also 1970 wurde diese Kunstmesse ins Leben gerufen. Sie ist seitdem stark und auch über sich hinausgewachsen. Es gibt Ableger in Miami, Hongkong und auch Paris inzwischen. Und sie ist ein Ausdruck davon, was für ein grandioses Kunstschwergewicht Basel ist.
Und dabei ist Basel ja gar nicht so groß, ne? Also
nee, das ist ja das Tolle. Du hast es sehr kompakt.
Ja, also Kunst auf jeden Fall, sehr gern. Wenn man jetzt aber so dieses Großevent aussparen möchte, wo könnte man so außerhalb dieser Zeit an so einem ganz normalen Wochenende mal hin?
Es gibt so viel. Es gibt ganz vorneweg das Kunstmuseum. Unglaubliche Sammlungen, die sich auf zwei Gebäude, also ein Bestandsbau und ein Neubau verteilt. Die sind durch einen Tunnel verbunden. Wahnsinn. Es gibt da alle Big Names. Eine besondere Geschichte zu Picasso, der dort auch ganz gut vertreten ist, werdet ihr dann im nächsten Heft lesen. Es führt jetzt ein bisschen weit, aber wirklich, das Kunstmuseum muss sein. Und zwischendurch musst du dann auch mal was essen gehen? Solltest du unbedingt ohnehin, das kannst du in Basel sehr gut, ne? Da gibt es natürlich wieder ein tolles Museumscafé, aber auch drumherum jede Menge von so ganz deftig bis sehr schicken Bistros.
Die Tipps schreiben wir euch dann auch noch in die Shownotes, die Tinka da mitgebracht hat.
Ja, sehr gerne. Und wir machen mal weiter. Es gibt noch die Kunsthalle, grandios, das Museum Tinguely, die Fondation Bayala. Da fährst du mit der Straßenbahn so 20 Minuten raus aus der Stadt. Das geht total schnell und dann hältst du direkt davor. Es ist architektonisch total toll. Renzo Piano hat das gebaut. Und als ich da war, lief noch die Matisse-Ausstellung, die leider nicht mehr lange läuft. Also die war grandios und also wirklich ein Muss.
Scheint dich sehr beflügelt zu haben, diese Stadt.
Ja, und da sind wir wieder beim Thema Brüche. Du hast so eine ganz verwinkelte Altstadt mit alteingesessenen Läden, zum Beispiel für Schokolade, Lederwaren, Christbaumschmuck, so ziemlich alles. Und dann hast du zum Beispiel das alte Zollfreigelände, heute Dreispitz genannt. Das ist eine Spielwiese für Architekten wie Herzog und de Meuron, Bjarke Ingels. Und das ist alles so ein bisschen rau, unfertig, im Werden, totales Entdeckerland. Also wirklich total spannend. So, und Silvia, ich habe jetzt auch mal was zum Probieren dabei. Ehrlicherweise nicht aus meiner eigenen Küche, aber original aus Basel. Gib dir das mal rüber.
Ich sehe kleine braune Würfelchen, die sehen aus wie brauner Würfelzucker.
Also ich erkläre mal, Basel ist bekannt für die Basler Leckerli. Also ist alles ja so ein bisschen Lee in Basel und die sind so lebkuchenartig und es gibt einen legendären Leckerli-Laden in der schon erwähnten Altstadt, Jakobs Basler Leckerli. Und die haben eine Mandelvariante, mich hat sie an Zimtstern erinnert und ich finde die so lecker. Ich habe mir eine große Tüte geholt und dass ich dir so einen großen Teil davon abgebe, ist ein
Ein Zeichen deiner Wertschätzung.
Ein Zeichen meiner großen Wertschätzung, weil zu Hause kriegt da kaum jemand was von ab.
Ich fühle mich geehrt, ich rieche mal dran. Es riecht nach Lebkuchenteig.
Ein bisschen Lebkuchenteig, aber eben sehr sapschig, mandelig.
Mm.
Gut, ne?
Mhm.
Ja, so.
Also es hat eine sehr schöne Konsistenz.
Ja, finde ich auch.
Fantastisch. Also sehr weihnachtlich, zimtig. Mhm. Nehmen wir gleich mal einen Schluck bosnischen Kaffee noch dazu.
Mhm.
Mhm. Vielen Dank.
Gerne.
Ich leg das mal für den Rest der Folge zur Seite. Aber lange wird es nicht vorhalten. Leckerli.
Mhm.
Trägt den Namen zurecht. Aber da gab es ja noch einen dritten Basel-Anlass. Du hattest von dreien gesprochen.
Ganz anderes Thema jetzt. Die Frauenfußball-EM im Juli.
Ah. Ne?
Mai, Juni, Juli. Wir gehen von Musik über Kunst zum Sport.
Mhm.
Die EM findet in der Schweiz statt, unter anderem in Basel. Die haben ja ein großes Stadion dort. Also jetzt habe ich drei gute Gründe aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen genannt hinzufahren. Ich kann euch natürlich noch zig mehr geben. Der Rhein, der im Sommer wirklich die totale Freizeitspielwiese der Basler ist. Also man geht dort schwimmen, man hat da zig nette Bars und Lokale direkt am Ufer. Jede Menge tolle Ecken, die gerade auch entwickelt werden. Es gibt zum Beispiel den Campus von Novartis, das ist auch irre, den kann man tagsüber sich angucken.
Novartis, die Pharmafirma.
Ja, genau, die sehr prägend ist für Basel und da auch ein High-End-Architekt nach dem anderen. Also wirklich dafür, dass Basel, dass man das wunderbar zu Fuß und ein bisschen Straßenbahn sich angucken kann, ist das wirklich eine Wundertüte. So, bevor wir jetzt weitermachen, stellen wir euch aber mal den aktuellen Merian vor, von dem wir ja schon mehrfach gesprochen haben. Darin geht es ja um Reiseziele, die wir euch für 2025 besonders ans Herz legen. Die Expo-Stadt Osaka, ganz vorneweg. Die schon genannten Kulturhauptstädte Chemnitz und Gorizia Nova Gorica. Die grüne Hauptstadt Vilnius, Armeniens Hauptstadt Jerewan, das japanische Viertel von Düsseldorf, Kanadas östliche Halbinsel Nova Scotia, der Tegernsee, wo sich auch sehr viel tut.
Außerdem der Trend zu Hotels auf dem Wasser, die Geschichte des Hotels Plaza in New York, ein Guide durch den Züricher Hauptbahnhof und ein Gourmet-Guide durch Luxemburg. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/. Und jetzt schließen wir in diesem wilden Themenmix heute nochmal den Bogen zur Musik. Allerdings nicht zum ESC, sondern zu einigen der meistgehörten und gestreamten und geliebten Musikern überhaupt. Elvis, Dolly Parton, Johnny Cash und natürlich die Übermusikerin der vergangenen Jahre, Taylor Swift. Let's go to Nashville. Ich glaube auch, Tinker, du warst schon mal auf so einem richtigen Country-Music-Roadtrip da.
Ja, ich war mal da. Und selten hat sich ein Klischee auf so wunderbare Weise eingelöst. Über Nashville war gerade ein Tornado hinweggefegt.
Also vorher.
Eine Nacht, bevor wir kamen. Also die Stadt war tatsächlich ganz schön kaputt. Aber die Bars hatten auf. Einige davon und die Country Music Hall of Fame und dann in einer Bar mit einer Live-Musikerin, die dann wirklich in Cowboy-Stiefeln, Jeans und kariertem Hemd reinkommt. Ja, und dann hast du, Silvia, mir diesen grandiosen Podcast Dolly Parton's America empfohlen.
Ja, ist ein englischsprachiger, aber also wer das mag, dem empfehle ich das wirklich sehr. Der erzählt wahnsinnig viel, nicht nur über Dolly Parton als Künstlerin, sondern auch eben über Nashville und die USA insgesamt. Also da können wir ruhig mal Werbung für machen. Den Podcast verlinke ich euch gern in den Shownotes.
Ja, wirklich sehr hörenswert. Ich hatte mir so fest vorgenommen, auf der Swift-Welle wieder dorthin zu surfen. Aber hey, wir haben ein Heft zu machen. Das nächste erscheint in ein paar Wochen. Und letztlich haben wir die grandiose Autorin Martina Wimmer hingeschickt. Die Reportage könnt ihr bald in Merian lesen. Aber für diese Podcast-Folge hat Martina Wimmer uns schon mal ihre Eindrücke und ein paar Tipps mitgebracht.
Jeder, der nach Nashville kommt, der landet erstmal auf diesem Broadway oder dem Honky Tonk Highway, wie sie ihn auch nennen, also die Touristen. Trotzdem sollte man da auf jeden Fall als Touri hingehen, einfach nur, um sich an diesen großartigen Neonreklamen zu ergötzen. Und das sind diese tollen amerikanischen Neonschilder, die dann Cowgirls darstellen in knackig engen Klamotten und so. Das macht ja immer was mit einem, wenn man das jetzt nicht so gewohnt ist. Glamour ist ja nicht so unsere Spezialität hier. Und das hat diese Straße irgendwie. Vor allen Dingen, weil auch alle amerikanischen Touristen sich große Mühe geben, so ähnlich auszusehen wie die Menschen diesen Neonschildern. Das ist eine große Karnevalsparade, die da jeden Nachmittag schon sogar und abends natürlich noch viel mehr sich abspielt und aus jedem Laden, den es da gibt, plärrt irgendwie Musik. Da muss man sich schon einmal durchtreiben lassen. Und wenn man das tut, dann darf man eigentlich in keinen anderen Laden reingehen als in Robert's Western World. Das ist eine großartige Kneipe, wo wirklich authentische Country-Musik gespielt wird. Coole Jungs mit Cowboy-Stiefeln, die Hank Williams-Cover spielen. Das ist eben so eine Mischung aus guter Reeperbahn-Kneipe und altes Kreuzberg. Und da ist auch immer lustig, da wird getanzt. Und das ist nicht so aufgesetzt und nicht so auf Konsum kalkuliert wie benachbarte Läden. Also Robert's Western World am Broadway. Man darf nirgendwo anders hingehen in Nashville, wenn man das mal machen will, in so einer Honky-Tonk-Bar rumhängen und mitschaukeln. Was mir noch gefallen hat in Nashville ist, die Leute sind wahnsinnig freundlich und deswegen es lohnt sich total, was ganz Touristisches auch zu machen, nämlich so eine Hop-on-Hop-off-Tour. Weil dadurch, dass die Stadt so großflächig ist und überhaupt kein öffentliches Nahverkehrssystem hat, man eigentlich sonst gar nicht richtig vorankommt. Und das Schöne ist, dass das dann auch immer von so einem Live-Kommentator begleitet wird. Und was die erzählen und wie die es erzählen, ist wirklich lustig. Und das ist mir auch aufgefallen, das ist eigentlich bei allen touristischen Sachen so. Man kann Studio-Tours buchen in dem alten RCA-Studio, wo Elvis aufgenommen hat. Und immer wird man dabei einen total enthusiastischen Menschen haben, der einem mit so einem schönen Southern Drawl in der Stimme richtig lustig und unterhaltsam gute Geschichten erzählt. Es gibt das Country Music Museum, da ist auch die Country Music Hall of Fame. Da steht so ein alter Cadillac von Elvis und da ist natürlich auch ein eigener Raum für Taylor Swift. Johnny Cash hat sein eigenes Museum bekommen. Das ist für Fans auch wirklich, wirklich hübsch. Das ist kleiner, aber da stehen sehr, sehr, sehr viele Memorabilia, Instrumente, Kostüme. Vor allen Dingen auch Teile der Einrichtung seines Hauses, das abgebrannt ist irgendwann. Da sind da Dinge gerettet worden und die stehen jetzt in diesem Museum. Wer auf Dolly Parton steht, der muss sich einen Wagen mieten und die 4 Stunden aus der Stadt hinausfahren nach Tennessee in die Snowy Mountains, wo sie aufgewachsen ist und wo sie ihre Dolly World hingebaut hat. Dollywood heißt es, glaube ich, Entschuldigung. Das ist tatsächlich, man mag es kaum glauben, ein wahnsinnig schöner Vergnügungspark. Also der ist wirklich hübsch in die Natur hineingebaut und hat lustige Rollercoasters und alles Mögliche und hat natürlich aber auch dann ein eigenes Museum für Dolly, wo dann ihre Kostüme alle ausgestellt sind und allein die Schuhe sind natürlich, könnte ich mir einen Tag lang anschauen.
Ich habe noch ein Foto, wo ich auf diesem Dolly Parton-Stern liege. Ich bin großer Fan von Dolly Parton. Ich finde, wir können mal wieder so eine kleine Spotify-Liste anlegen, oder?
Auf jeden Fall. Auch diesen Link schreiben wir euch in die Shownotes, zusammen mit all den anderen Tipps und Adressen dieser ganzen Lieblingsorte auf unserer kleinen Weltreise heute.
Ja, und nun, liebe Silvia, schlage ich zum Abschluss Folgendes vor. Wir nennen nochmal im Schnelldurchlauf Orte, die 2025 einen besonderen Besuchanlass bieten und die wir noch nicht genannt haben. Und dann jeder nochmal 3 persönliche Favoriten. Los geht's. Gerade schon kurz erwähnt, aber ich muss es trotzdem nochmal ausführlich sagen, im japanischen Osaka findet die Weltausstellung statt. Dafür wird ein komplett neues Gelände erschlossen. Das sieht wirklich grandios aus und Japan ohnehin ja im Trendland, aber auch schon lange und tolles Reiseland. Und Osaka gilt als eine der Foodie-Hauptstädte überhaupt. Vilnius, die Hauptstadt Litauens, ist grüne Hauptstadt 2025. Steigt in einen Heißluftballon, schaut sie euch an von oben, aber auch indem ihr eintaucht. Rio ist Literaturhauptstadt. In New Orleans findet der Super Bowl statt. Amsterdam feiert 750. Geburtstag und die Museumsinsel in Berlin 200. Geburtstag. So, es gibt bestimmt noch viele mehr, aber ich glaube, damit haben wir schon mal eine ganz gute Liste aufgerissen. Und jetzt du, Silvia. 3 Reisefavoriten, wenn du unbegrenzt Zeit hast, dich beamen kannst und keine Budgetbeschränkung hast.
Ich fürchte, mein Budget ist jetzt, wenn wir Island warm machen, schon aufgebraucht, aber ich spinne jetzt mal. Die Nordspitze von Schottland, inklusive der Shetland- und der Orkney-Inseln, dann, wo wir gerade in Großbritannien sind, Cornwall, würde ich wahnsinnig gern mal hin. Meine Schwester war gerade vor einem Jahr da und hat unfassbar schöne Fotos immer geschickt, so zwischendurch. Und dann nochmal nach Süden, da schließen wir dann den Kreis, weil wir nochmal auf den Balkan zurückkehren. Albanien. Davon haben mir jetzt im vergangenen Jahr wirklich mehrere Leute vorgeschwärmt, von dieser wirklich noch sehr unberührten Landschaft und einer sehr, sehr untouristischen Gegend, dass es da noch so viel zu entdecken gibt.
Ja, in Albanien waren wir vor ein paar Jahren, das kann ich dir sehr empfehlen. Wir hatten da in der Vorsaison eine grandiose und manchmal auch leicht skurrile Woche. Es ist tatsächlich noch so eine, es ist klar, die Natur zum Teil unglaublich. Wir hatten auch wirklich irre Begegnungen. Also ich erinnere mich an so ein Flusstal, ne? Die haben ja diese ganz wilden Flüsse mit so Kiesbänken und wir fuhren da dran vorbei, so gegen Abend, und dann plötzlich steht auf so einer Kiesbank eine Art Kiosk mit einem Typ mit so einer riesen CD-Auslage, mit selbstgebrannten CDs, und der stand da wie so ein DJ und hat so vor sich hingetanzt. Es war unglaublich, wir mussten natürlich anhalten und
klar.
Genau, es war eine irre Szene.
Allein für den fahren wir dahin.
Ja. DJ Aragosta oder so hieß er. Wahnsinn.
Und angeln kann man wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall. Ich habe meinem Sohn so gut wie versprochen, dass wir uns nach Paris jetzt die nächste Hauptstadt, europäische Hauptstadt vornehmen. Und zwar eine, über der kürzlich ein kulinarischer Sterneregen mal wieder niedergegangen ist. Und die fußballerisch gleich doppelt ganz oben mitspielt in Europa. Wir sind ja große Fußballfans, also passt auch das. Und ich war da mehrfach und immer beruflich und habe das Fazit gezogen, hier könnte ich wirklich sehr gut leben. Madrid. Mhm. Da möchte ich hin. Wir haben ja keine Beschränkung. Ich will in beide Stadien. Wir kriegen natürlich VIP-Karten, gucken uns tolle Champions-League-Spiele an und schlemmen in den neu gekürten Sterne-Restaurants. Ich möchte unbedingt mal so richtig in die Südsee. Ich möchte mal so richtig türkisenen Strand, Palmen. Ich glaube, ich möchte mal Malediven oder Seychellen oder sowas. Und ich möchte in das Musterland des nachhaltigen Tourismus, sagt man, nach Costa Rica.
Das klingt auch sehr interessant.
Ja, und da mal so richtig bunte Tiere gucken, in die Natur eintauchen.
Da musst du dann aber auch viele Tiergeräusche für den Podcast bitte mitbringen.
Ja, oder ich mache sie dir vor.
Das sind sehr gute Aussichten oder Träume. Ihr könnt dann hier im Podcast und im Merian verfolgen, was davon wir wahrgemacht haben. Mal schauen. Wir freuen uns sehr auf dieses Reisejahr 2025. Und wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, schreibt uns sehr gerne an podcast@merian.de.
Wir hören uns wieder am 31. Januar und nehmen euch mit in die Hauptstadt eines kleinen, sehr feinen Nachbarlandes. Wir gehen mit euch auf Genusstour durch Luxemburg. Bis dann.
Tschüss.